Let's go, Thibaut!
You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not Damburger, hamburger.
I'm not saying Damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Thibaut.
Hello, is it me you're looking for?
Also, im Programm läuft heute der vielleicht geilste Moderator Deutschlands trifft die irgendwann mal ganz okaysten Moderatoren des Internets. Ingolf Lück, Moderator der fabelhaften Wochenshow, hat sich zu uns auf die Couch geflänzt und schaut mit uns Skispringen. Absolute Premiere, sowas gab's noch nie im deutschen Internet. Apropos Skispringen, Thibaut?
Oh ja, so viel Skispringen heute in der Sendung, denn vorher empfangen wir hier an unserem Schanzentisch den Sportkommentator Johannes Kirchmeier, der uns nochmal ein großes Duell im V-Flug und mit Telemark-Landung präsentiert. Wie immer, Deutschland gegen Österreich, Schmidt-Wiethölz.
Auf geht's, Thibaut, mit geflickten Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Aber zuallererst, Schremsi Schrems, was ist die Geschichte des Abends?
In Russland gibt's Straßendiebstahl, also nicht Diebstahl auf der Straße, sondern Diebstahl von Straßen. 50 Kilometer Betonplatten hat einer eingesackt, nämlich der örtliche Gefängnischef, und der könnte jetzt für 10 Jahre in den Knast kommen.
Okay.
Dort könnte er einen Zwillingsbruder gut gebrauchen. In Dänemark, Achtung, Geschichte Nummer 2, sitzt Björn nämlich für schwere Körperverletzung. Ole, sein Zwilling, ist Sozialarbeiter in der JVA, und es ist rausgekommen, vor 7 Jahren haben Björn und Ole die Rollen getauscht. Ganz schön blöder Deal für Ole und eine neue Herausforderung für den Hooligan Björn. Der betreut jetzt nämlich seine Schlägerkumpel. Wenn man solche Geschichten hört, kann man nur schmunzeln und kann man verstehen, dass viele Menschen den Journalisten die Realität nicht mehr abkaufen. Komisch aber, dass sie ausgerechnet den Suchmaschinen mehr Glaubwürdigkeit zugestehen. Ist so, hat eine Studie gerade wieder belegt. Die gleiche SZ-Meldung, die finden mehr Menschen glaubwürdig bei Google als Dreizeiler-Vorschau, als direkt bei süddeutsche.de. Und weil wir hier nicht bei Google sind, sondern bei Detektor FM, habe ich mir eine der beiden Geschichten, die ich Ihnen eben erzählt habe, einfach ausgedacht. Können Sie ja selbst hinterher recherchieren mit der Suchmaschine Ihrer Wahl. Was haben Sie sich einfallen lassen?
Suchmaschinen ist genau mein Stichwort. Denn ich wusste, dass diese Geschichte, lieber Thibaut, auch wieder von einer Suchmaschine kommen würde. Und ich liege wahrscheinlich nicht ganz unrecht, wenn ein Großteil aller Geschichten überhaupt über Google rausgefunden werden, die wir hier so vortragen. Mit der Suchmaschine findet man heutzutage echt alles. Und was man nicht findet, vielleicht existiert es ja nicht mal. Die New York Public Library, tweetete vor ein paar Wochen Archivmaterial von dem prägooglianischen Zeitalter. Damals fragten nämlich Menschen, die eben nur Fragen hatten, die New Yorker Bibliothek interessante Dinge. Und die fleißigen Bibliothekare, die Bienchen, die haben dann alles beantwortet. Und nein,
die Suchmaschinen.
Genau, die Suchmaschinen. Und nein, früher war nicht alles besser. Wollen Sie ein paar echte Fragen hören, die Leute früher Fernsprecher
in ihrer... Ja, bitte,
das finde ich immer super. Sie müssen jetzt sagen, ja, hallo, hier ist die New York Public Library.
Ja, hallo, hier ist die New York Public Library. Was kann ich für Sie tun?
Entschuldigung, welche Apfelsorte hat denn Eva gegessen?
Kleinen Moment, ich schau mal nach.
Okay, jetzt müssen wir nochmal sagen, hallo, hier ist die
New York Public Library.
Warum gibt es in englischen Gemälden aus dem 18. Jahrhundert so viele Hörnchen und wie hat man die gezähmt, sodass sie den Maler nicht beißen?
Ja, klar, hören Sie gut zu, ich erkläre es Ihnen gleich.
Okay, jetzt
hallo, hier ist die New York Public Library.
Sind Plato, Aristoteles und Sokrates ein und dieselbe Person? Für die Antworten haben wir leider keine Zeit mehr, sie finden sie aber zur Not klar auf Google. Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Das Zapping, komponiert vom Ganoven Vincent Rassfeld.
Seine subjektive Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektorbytes gesagt wurde. Das Zapping, also des Januarmonats, wo die Zeichen standen auf Gaumen, Augen, Ohren, Freuden. So sei es. What's in the box?
So. Schön, dass du hingekommen bist.
Die Maikäfersuppe galt in Deutschland noch vor rund 100 Jahren als nahrhaftes Gericht.
Die heute Nacht haben wir eine Themensendung und das Thema heißt abartig.
Dabei liegt in den kleinen Tierchen großes Potenzial, sagt die Welternährungsorganisation.
Ich tue was für meine Gesundheit und ich stehe natürlich im Guinness-Buch der Rekorde und ich habe auch eine gewisse Vorbildfunktion.
Nils Grabowski von der Hochschule Hannover hat sich auf essbare Insekten spezialisiert.
Es gibt eine Studie aus Thailand, die zeigt, dass die meisten Leute Insekten deswegen gerne essen, weil sie eben schmecken.
Wenn wir ihn fragen, Spaghetti oder Mehlwurm, eindeutig Mehlwurm.
Ja, ich esse es eigentlich so oft wie möglich. Weil, ja, ich finde das okay.
Jeder von uns esse bereits regelmäßig Insekten, erklärt Paul van Dom von der FAO. 250 Gramm verspeisen wir in Deutschland durchschnittlich jährlich.
All das sind natürlich positive Merkmale, die uns das auch deutlich machen, dass das Leben in Zukunft ohne Frage besser sein wird als in der Vergangenheit.
Heilig gestern den sogenannten Arschlochtag.
Und damit starten wir in die zweite Stunde Detektor FM, der Tag. Und in der sprechen wir unter anderem darüber, wie heiß wir alle sind.
So ein bisschen mit dem Holzhammer, oder?
Vielleicht ein bisschen.
Ein bisschen, nur vielleicht.
Wer sich über die eigene Attraktivität im Unklaren befindet, der kann die Schweizer Webseite How Hot befragen.
Da kann keiner was sagen. Guck, meine Nase ist optimal, meine Lippen sind optimal, was denn?
Dahinter steht aber ein Forschungsprojekt der ETH Zürich, das sich mit Gesichtserkennung und Attraktivitätsforschung und Altersforschung beschäftigt.
Ja, also wir arbeiten zusammen mit dem Schweizer Dating-Startup Blink. Das ist funktioniert so ähnlich wie Tinder.
Jetzt wird mir doch einiges klar.
Und auf der Basis dieser Daten haben wir dann versucht, automatisch zu lernen, was Attraktivität bedeutet.
Ein bisschen mehr Sport, weniger Rauchen und endlich auch die eigene Wohnung verschönern.
Sehr angesagt sind auch kleine Tischlampen aus Beton.
Wahnsinnig peinlich.
Wieso?
Ja, ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll, echt.
Sad news this morning. I just reported it's been confirmed that the British pop star David Bowie has died at the age of 60.
Our main news this morning are the reports that David Bowie has died peacefully in sleep at his home in New York.
Der wird, glaube ich, auf Jahrzehnte eine ewige Inspiration sein und wird ein Mutmacher sein. Also immer wieder Künstlern oder auch natürlich Privatpersonen zeigen, dass es sich lohnt, sich zu verändern und dass man vor Veränderung keine Angst haben darf.
Lass es uns tun.
Was tun?
Auf den Mars ziehen.
Das nächste Kapitel und leider ja auch das letzte ist Blackstar, das von daher erstaunlich ist, weil es ja kein Rock'n'Roll-Album ist.
Es zeigt einen risikofreudigen David Bowie, der immer nur nach vorne schaut. Das macht Blackstar zu einem schmerzhaft schönen Abschiedsgeschenk. Wir ziehen den Hut und sagen Danke.
Klick-Klick-Decker, die fragten, wer hat mir auf die Schuhe gekommen? Wer hat sich auf meine Schuhe übergeben? Eieiei, so eine vulgäre Sprache hier. Contenance, bitte.
Ich sag's mal flott und flapsig, das scheint schon rechter Kotzbrocken und Angeber zu sein.
Er hat sie hautnah miterlebt, die großen Momente des Sports. Sportreporter Johannes Kirchmeier klebt sie sich als Sticker ein in sein dickes Sammelalbum.
Second, which could make the big difference here. Oh, and the lock has gone down, and Armstrong has taken to the grass.
Neulich in Madrid, Pizarro hier, ein Tor ist uns gefallen. Wir werden also jetzt ein bisschen Zeit haben.
Jordan with 2 seconds to go, puts it up and scores at the buzzer.
Yeah. Moin, Johannes.
Hallo.
Yo, Bro, yo.
Sticker haben sie, keine Sticker. Und bis jetzt haben sie uns einmal zum Eishockey mitgenommen und einmal ins olympische 400-Meter-Finale der Frauen. Wohin entführen sie uns denn heute?
Ich entführe sie ins Jahr 2000 und zwar in den Wintersport, okay. Zum Skispringen. Um die Jahreswende haben die Sportler meistens frei, bis auf die Skispringer. Die starten immer erst Ende Dezember in die Vierschanzentournee. Die diesjährige ist gerade abgeschlossen. Der deutsche Severin Freund ist Zweiter hinter Dominator Peter Preutz aus Slowenien geworden.
Ja, aber darum wird es ja heute nicht drehen bei Ihnen. Nee. Welche Geschichte haben Sie uns denn aufbereitet?
Ja, also ich habe Ihnen die Geschichte von einem bekannten Springer mitgebracht, einem bekannten deutschen Springer. Sagen Sie mir mal, 3 deutsche Springer und spätestens beim 3. sind wir da angelangt, wo wir hinwollen.
Oh, okay, also Sven Hannawald kenne ich, Jens Weißflog und dann noch ein
Martin Schmidt.
Einer.
Martin Schmidt, richtig, richtig.
Ah, das ist der, den man eigentlich mehr von den Kühen kennt, ne?
Ja, der hat von der lila Kuh, genau, wegen der Werbung. Aber genau, der ist im Weltcup sozusagen der Liga der Skispringer neben Jens Weißflog nun einer der besten Deutschen gewesen. Und im Jahr 99/2000 eben auch Millennium, wissen Sie, es kommt mir vor wie gestern.
Wie gestern vor 15 Jahren, meinen Sie?
Ja, wie gestern vor 15 Jahren. Am 6.1.2000 beim Abschlussspringen in Bischofshofen in Österreich, da war der Schmidt auf dem Weg, die Vierschanzentournee zu gewinnen. Erstmals in seiner Karriere. Die Medien, die Zuschauer, sie schraubten alle die Erwartungen hoch. Die deutschen Skiadler und Schmidt, sie waren in aller Munde. Es war die Skisprung-Mania um ihn und Hannawald. Ja, alle schauten auf Schmidt und Bischofshofen, das war seine Chance. Im Jahr zuvor ist Schmidt da genau Weltmeister geworden und so sollte er da auch die 6 Meter Rückstand auf den größten Konkurrenten Andi Wiedhölzl aus Österreich aufholen können. Gleich springt der Turnierführende, gleich springt Andreas Wiedhölzl zum ersten Mal. Ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer wird ihn begeistert empfangen bei Laborbedingungen. Es hat hier ideales Skisprungwetter in Bischofshofen. Kein Wind, Sonne, der Schnee ist gut planiert und 30.000 Menschen sind gekommen am Dreikönigstag, an dem die Vierschanzentournee traditionell ihren Sieger kürt. Möglicherweise ist es ein Deutscher, möglicherweise ist es Martin Schmidt. In der Qualifikation, da distanzierte er Wiedhölzl um 4 Meter. Jetzt sitzt aber erstmal der große Konkurrent. Jetzt sitzt Wiedhölzl auf dem Holzbalken. Er ist konzentriert, weiß, 2 Sprünge, dann ist alles entschieden. Ja, nun drückt er sich ab und fährt die Anlaufspur entlang. Keine Spur ist ja so lang wie die Bischofshofener im Weltcup. Für die Skiadler ist das eine Qual, sie wollen ja in die Luft. Und genau da ist der Wiedhölzl jetzt. Er kommt super ins Fliegen, Wahnsinn, will der noch landen? Ah, makellos ist der geflogen. Da wird es richtig schwer, ihn zu schlagen. 131,5 Meter. Wiedhölzl und jetzt Martin Schmidt. Auch er sitzt voll fokussiert auf dem Balken. 2 Sprünge noch. Jetzt geht er auf die Reise. Kann er den Österreicher nochmal kontern? Der hat ja einiges vorgelegt. Schmidt springt gut ab. Er steht super in der Luft. Auch keine Wackel leistet er sich, aber landet zu früh. Der war kürzer als Wiedhölzl. 127 Meter. 4 Meter ist er hinter dem Österreicher. Aber ein Springen hat er 2 Durchgänge. Und Schmidt hat in der Pause angekündigt, noch einmal angreifen zu wollen. Ein Alles-oder-Nicht-Sprung wird es wohl werden. Was natürlich heißt, es kann total in die Hose gehen, wenn er zu viel will und zu stark oder zu früh abspringt. Der deutsche Vorzeigerspringer, er wirft nun alles rein. Im Flug muss er aber korrigieren. Oh, der ist noch mal kürzer. Schmidt, er wirkt genervt. Oh ja, sehen Sie das? Auf der Anzeige haben es 125,5 Meter. Oh, das ist aber sehr kurz. War es das nun schon mit dem Sieg bei der Vierschanzentournee? Jetzt muss er eigentlich nur noch nach unten kommen. Der Andi Wiedhölzl, dann ist der Tourneesieger. Unten steht Martin Schmidt. Er schaut dem Österreicher zu, der sich nun vom Balken wieder abstößt. Ist schon in der Hocke. Nun, der Schmidt, er nimmt es gelassen, lächelt, aber innerlich dürfte es brodeln in ihm. Denn erneut fliegt der Wiedhölzl. Ja, wo fliegt er denn hin? Er landet, lande bei knapp 130 Metern. Oh, aber ist das bitter für Martin Schmidt. Denn das ist der Sieg für Wiedhölzl. Und der Sieg gleichzeitig bei der Vierschanzentournee. Der Wiedhölzl, der jubelt. Und was macht der Schmidt? Der tigert nun Jahr für Jahr die vier Schanzen hinauf. Jahr für Jahr landet er aber unten als Unterlegener und reißt nun als Dritter sogar ab, wie er hier auf der Anzeigetafel jetzt erblickt, gelb auf braun. Vorjahressieger Janne Ahonen ist auch noch knapp vorbeigezogen, aber das interessiert hier gar nicht mehr. Keinen interessiert es, denn 30.000 Leute, die feiern hier den Österreicher, ihren Andi Wiedhölzl. Die Menge, sie tobt, sie ist laut und natürlich rot-weiß-rot. Sie feiert diesen österreichischen Triumph und Schmidt, ja, der steht regungslos da. Was ist los? Er ist betroffen, leerer Blick. Sicher, er wird Wiedhölzl gleich gratulieren, aber erstmal muss er diese Niederlage verdauen.
Boah, das hört sich ja bitter an. Ja, Martin Schmidt hat es nie geschafft, oder, die Turnier zu gewinnen. Gab es eigentlich irgendwann mal einen Deutschen, der das gepackt hat? In den letzten Jahren?
Ja, es gab schon mehr Deutsche, aber in den letzten Jahren tatsächlich muss man weiter zurückgehen. Also 2002, da Sven Hannawald hat die 50. Ausgabe der Tournee gewonnen. Und zwar sogar auf historische Weise. Also er war der erste und bisher der einzige Springer der Welt, der auf allen vier Schanzen gewonnen hat. Und ich kann euch sagen, das war eine ganz besondere Zeit damals. Volksfeststimmung bei Minusgraden, richtig
die
schön.
Die erzählen uns dann mal bei dem Bier, ne, Johannes?
Ja,
geben genau. Sie auch ach, danke. Tschüss.
Ciao.
Und das Pop-Feuilleton hat lange Zeit nur müde mit den Schultern gezuckt.
Es ist jetzt Zeit für einen Ausflug ins Archiv.
Der über die Jahre gesammelten Detektor FM-Schätze.
Eine echte Serviceperle haben wir herausgekramt. Wir zeigen Ihnen heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wie man effektiv arbeitet, indem man einfach sau viel arbeitet. Der Lebenstipp eines Mannes mit seltenem Vornamen. Wir befinden uns im November 2012 und sind vom Rewind verweht.
Wikipedia zählt drei berühmte Wiglafs. Wiglaf von Mercia war vor langer Zeit mal ein König des heutigen Englands. Im Heldengedicht Beowulf gibt es einen Sohn, der Wiglaf heißt. Und es gibt Wiglaf Droste. Wiglaf Droste ist Satiriker und Autor und gibt nicht gerne Interviews, sagt er. Umso überraschender, dass die geneigten Detektorhörer ihn am 1. November 2012 für einen Plausch mit Polunder plötzlich aus den Boxen hörten. Dort erzählte der asketisch lebende Wiglaf, dass er die Partys in Berlin so richtig derbe hasst. Natürlich viel feiner formuliert als ich an dieser Stelle.
In den vergangenen 20 Jahren ist fast jedes Jahr ein Buch von Ihnen erschienen. Außerdem singen Sie, Sie schreiben eine Tageszeitung und geben auch eine Zeitschrift heraus. Wie koordinieren Sie diese ganzen Ideen und Projekte?
Projekte habe ich ja nicht. Ich ziehe es vor, zu arbeiten, aber der Tag hat 24 Stunden und das ist sehr viel Zeit. Mein soziales Leben gestaltet sich ziemlich übersichtlich, also ich verschwende meine Zeit nicht mit Partys und dergleichen, weil ich mich da immer zu Tode langweile. Ich kann mir das übrigens auch, wenn ich in Berlin bin, auf jeder Straße eigentlich angucken, was als Party so durchgeht. Und das macht mir keinen Spaß. Das ist so unsinnig und auch musikalisch macht mir das keine Freude. Nein, ich gebe mit Vincent Klink zusammen eine Zeitschrift heraus, aber da haben wir eine Korrekturleserin, wir haben einen wunderbaren Lektor in Zürich. Man muss ja nicht alles selber machen. Die Kunst besteht ja darin, sich mit Leuten zusammen zu tun, die eben auch nicht Trittbrett fahren, sondern die ihren Teil an der Arbeit wirklich auch machen wollen und können. Und dann ist es ganz erstaunlich, wenn man jeden Tag sagt, also einen Tag ohne Arbeit möchte ich eigentlich vielleicht mal im Sommer ein paar Tage erleben, aber sonst eigentlich nicht. Dann ist es ganz erstaunlich, was am Ende eines Jahres so übrig bleibt. Das ist viel.
In den nächsten Monaten sind Sie auf Lesereise. Gibt es da irgendwann auch mal den Moment, wo Sie Ihre eigenen Texte nicht mehr sehen können, nicht mehr lesen mögen?
Würden Sie lieber Wiglaf oder Gandalf heißen mit Vornamen, Thibaut?
Wiglaf.
Wiglaf Schremser. In 3 Minuten empfangen wir hier an diesem Mikro
Wiglaf.
Ingolf Lück empfangen wir.
Okay. Und wir sprechen mit ihm über das, was er sich heutzutage im Fernsehen anschaut, darüber, was er gerne im Fernsehen machen würde heutzutage und über Melancholieattacken.
Mann, wird das geil. Aber vor dem Old Fella aus Bielefeld eine andere Geschichte. Im Country-Style.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon.
Das waren die Beatles, die eine Alliteration namens Rocky Raccoon zu Gehör brachten. Man kann's nicht anders sagen als so, Doppelpunkt.
Das ist einfach geil hier.
An einem verschneiten Abend im Januar 2016 sitzt Thibaut Schremser bei einem heißen Kakao auf der Redaktionscouch und glotzt auf einen Farbfernseher. Da läuft Skispringen Martin Schmidt gegen irgendeinen Österreicher. Ich wollte schon sagen, Thibaut, rücken Sie mal ein bisschen. Aber dann sehe ich, dass da noch jemand sitzt. So ein hagerer Typ, ja, weißes T-Shirt, krauses, langes Haar. Guten Abend, Herr Lück.
Guten Abend. Hager, danke für das Hager. Ich war ein dickes Kind.
Ja, das wissen wir zu
Genüge. Ich war ein dickes Kind, das wisst ihr zu Genüge?
Ja, aber das erzählen sie immer wieder.
Aber es ist ja gut, deswegen sagen die Leute immer Hager. Aber es ist auch nicht irgendein Österreicher, sondern die Österreicher haben alles gewonnen. Also da haben sie nicht richtig zugeschaut eben gerade. Wenn man schon mal Skispringen schaut, ich meine, da muss man das auch mit aller Intensität gucken. Ja? Und der Wind hat ja dauernd gedreht und so weiter. Also für mich ist Skispringen neben Curling eines der interessantesten Freizeitentspannungen überhaupt. Wirre Haare, sagten Sie auch noch? Also ich muss ja an meiner Beschreibung ein bisschen arbeiten. Wirre
Kraus,
Haare.
Kraus, glaube ich.
Kraus, Kraus. Bis gestern hätten Sie noch sagen können, graue Haare, aber ich habe gestern eine Packung reingemacht. Ja, also dann ist mir Kraus lieber. Aber ich hasse ja Kraus, weil Kraus hieß ja immer so, sagen wir mal, das waren immer so die auf dem Schulhof immer auf die Fresse gekriegt haben. Also so ein Mini-Pli oder Naturkrause. Und Gott sei Dank habe ich das nicht, weil ich habe dafür genau das Gegenteil. Ich habe einfach so platte Misthaare. Ja, wirklich platte Misthaare, mit denen du gar nichts machen kannst. Aber es gibt so ein weißes Pulver jetzt, das sieht aus wie Koks. Und das zieht man sich aber nicht durch die Nase, sondern macht man sich in die Haare.
Ja. Und Sie gehören nicht zu den Männern, die das dann nicht zugeben?
Nein, nein, man muss nur aufpassen, dass man nicht, wenn man drei Gin Tonic getrunken hat, dass man das verwechselt und dass man plötzlich irgendwie sich dieses...
dieses weiße Pulver und so weiter. Wir sitzen natürlich leider nicht wirklich auf so einer Fernsehcouch, aber wir sitzen hier im Theater, macht aber nichts. Heutzutage sitzt man eh nicht mehr auf Fernsehcouch, Sie wissen es, in Ihrem Stück wird das auch beschrieben. Man sitzt viel mehr vor seinem Laptop und brennt sich irgendwelche Serien auf die Netzhaut.
Ja.
Ich gebe Ihnen mal trotzdem die Fernbedienung und Sie dürfen jetzt entscheiden, welches Programm wir sehen. YouTube, Netflix, normales lineares Fernsehen, alles erlaubt. Was wählen Sie?
Ach, das ist, also ich meine, Netflix würde ich sagen noch nicht. Ne? Netflix so erst in einem Jahr, weil das, was uns in Europa angeboten wird und in Deutschland, das ist ja noch nicht so viel. Vielleicht gerade eine gute Amazon-Serie. Ja? Ich bin ja Amazon Prime-Kunde und habe ja gemerkt, dass ich dadurch auch alles jetzt habe. Ich kann nicht nur alles umsonst bestellen bei Amazon und kriege auch, glaube ich, alles umsonst, sondern ich kriege auch noch umsonst Serien und kriege umsonst noch Musik.
Ja? Und was gucken Sie sich an?
Also ich habe jetzt gesehen The Man in the High Castle, eine ganz großartige Amazon-Serie, die von der Behauptung ausgeht, dass Deutschland den Zweiten Weltkrieg gewonnen hat. Und die spielt in den 60ern Amerika und Nordamerika ist aufgeteilt. Der Westen gehört den Japanern und der Osten gehört den Deutschen, den Nazis und dann mitten drin ist eine neutrale Zone. Und diese Serie, die hat glaube ich 8 Folgen, ich weiß es gar nicht genau, hat mich sehr beeindruckt, weil das war unheimlich. Erstmal habe ich gedacht, oh geil, geile Ausstattung und so, überall die NSDAP-Jungs, die da rumlaufen und die deutsche Autos fahren in New York rum. Und dann wird das so schlimm und so bedrückend, dass du denkst, meine Fresse, mein Gott, Gott sei Dank hat sich die Geschichte anders entschieden. Ja. Und das ist eine bedrückende Serie. Aber das ist jetzt wenig unterhalten, ich weiß.
Auch wenig lustig, oder?
Ja, ich gucke aber auch YouTube gerne, ja. Also gezwungenermaßen, weil mein Sohn ist YouTuber. Und der guckt den ganzen Tag YouTube und seine ganzen Freunde, also auch meine erweiterte Familie damit, sind alles YouTube-Stars. Ja, also wirklich? Die sitzen quasi bei uns immer rund um die Uhr im Wohnzimmer. Also,
und filmen sich dann selber?
Ja, ja. Nein, ja. Die sitzen nicht wirklich da, also die sitzen virtuell natürlich da. Mhm,
ja. Naja,
okay. Genau. Und er filmt sich aber auch bei allem selber, was er macht.
Da sind wir jetzt vielleicht eher bei dem lustigen Programm angekommen. Ich sage das, weil wenn ich an Sie denke, dann denke ich an Lachen. Ich höre Ihr Lachen förmlich im Ohr, weil man es einfach so häufig hört. Ja. Auch. Aber dieses Lachen ist ja bei Ihnen so eine Art Werkzeug für Ihren Beruf. Ich habe mich gefragt, wie lachen Sie eigentlich, wenn Sie privat?
Ich weiß gar nicht, wie Sie auf Lachen kommen. Also ich bin jemand, der zum Beispiel auf der Bühne nie lacht. Ich mag keine Komiker auf der Bühne, die auf der Bühne mitlachen. Also wenn sie ein Soloprogramm spielen. Weil ich finde, der Zuschauer muss selber entscheiden, wann er lacht und wann nicht. Also ich liebe Schmitz und Hoeker. Privat. Auf der Bühne finde ich sie entsetzlich, weil sie die ganze Zeit gute Laune verbreiten. Das halte ich nicht aus. Ja? Und deswegen mag ich lieber so jemanden wie Harald Schmidt, der die ganze Zeit schlechte Laune verbreitet.
Aber wenn man mit ihnen redet, jetzt von dem Bühnenprogramm abgesehen, da lachen sie schon immer wieder. Ich habe zig Interviews gesehen, da lachen sie, da sind sie gut drauf.
Vielleicht, ich bin insgesamt ein Mensch, der, bei mir hat sich eine tiefe Dankbarkeit eingestellt. Die Dankbarkeit, im hohen Alter noch arbeiten zu dürfen und im hohen Alter auch noch, sagen wir mal, Sachen gefragt zu bekommen von Leuten, die das wissen wollen. Und dann werde ich froh und fröhlich und dann fange ich an zu lachen, obwohl ich eigentlich ein Pessimist bin.
Sie sind Pessimist?
Ja, ich bin absoluter tätiger Pessimist, das heißt, ich erwarte immer das Schlechteste von allem. Und also wenn ich jetzt in Urlaub fahre, dann denke ich, okay, wir sind zu spät am Flughafen, die Maschine hat Verspätung, die Maschine stürzt natürlich ab, ist klar, du kommst an, hast das schlechteste Hotel, in diesem schlechten Hotel hast du ein Zimmer genau über der Disco, der die Tag und Nacht 24 Stunden Disco macht, dann hast du, ist alles dreckig und so, das Essen ist Mist, der Pool ist kein Wasser drin. Das erwarte ich als Pessimist. Und wenn eins davon nicht passiert, ja, dann bin ich sofort glücklich.
Aber Herr Lück, wenn Sie jetzt alle paar Jahre mit einem neuen Programm auf die Bühnen gehen, wenn Sie neue Sendungen anfangen, wenn Sie immer wieder solche neuen Projekte anstoßen und daran glauben, Sie stehen ja dahinter,
ja,
da können Sie mir nicht erzählen, dass Sie ein Pessimist sind.
Ich privat, wir sprachen über privat. Sie sagten ja, wie ist der private Lück?
Ja, lachen Sie denn überhaupt privat?
Ich lache, ich habe gestern wieder sehr gelacht. Also ich bin mit meinem Techniker ja unterwegs und der ist ein Ausbund, also ein Sack voll Anekdoten und Überraschungen, und da lache ich dann gerne mal. Also wenn der mir zum Beispiel erzählt, wie er sich auf so Kontaktseiten rumtreibt und so, mit welchen Bildern, ja, die gar nicht so aussehen wie er. Und dann kann ich den ganzen Abend lachen, ja, auch ohne Alkohol zu trinken, ja, und alles. Lache ich gerne. Nein, also wie gesagt, ich bin Privatpessimist. Beruflich haben Sie recht. Ich kann einfach nicht anders, als mich in Projekte zu verlieben. Und dann gehen die durchs Herz. Und dann ist es schon scheiße. Weil wenn sie dann floppen oder wenn sie nicht, ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben einen Flop erlebt, sagen wir mal ehrlich. Aber wenn es mal so sein sollte, dann wäre es echt schlimm. Dann ist man wirklich traurig und denkt, ach Mensch, jetzt haben die mich gemeint und so. Dabei meinen die oftmals gar nicht mich, sondern es läuft ein Fußballspiel gegen die Sendung oder was Ähnliches, sondern hast halt Pech gehabt.
Diese Liebe für die Projekte, die kommt dann einfach auf Sie zu und plötzlich kommt jemand mit einer Idee und dann sagen Sie, und verlieben sich in dieses Projekt. Oder können Sie sich Ihre Liebe auch so ein bisschen zimmern und sagen, oh, ich hätte Lust, jetzt mal in die Richtung zu gehen, sowas zu machen? Wie läuft das
ab? Ich bin immer so der Mann eher für den zweiten Aufschlag. Das heißt, also ich wache nicht morgens auf und sage, ich habe eine Idee, sondern ich bin immer gut, wenn Leute Ideen an mich herantragen. Und selbst wenn ich dann das Gefühl habe, ich kann damit erstmal gar nichts anfangen, es sei denn, man kann wirklich damit nichts anfangen, aber ich gebe immer allem eine Chance und dann arbeite ich mich da rein und dann merke ich, was dran sein könnte, und dann nehme ich das und mache was draus, was ich glaube, das gut ist. Aber das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn sowas von außen kommt, und da kommt ja viel, und deswegen mache ich auch so viel, weil ich es dann machen muss und machen will.
Was zu Ihnen kam, war auch die Seite 1, das Stück, was Sie jetzt eben spielen. Darin spielen Sie eben einen Boulevardjournalisten, Marco, der ein bisschen zu sehr von seinen eigenen Toten vielleicht überzeugt ist als Boulevardjournalist, auch uns so ein bisschen Spiegel vor uns hält, die Gesellschaft, die unter einem zum einen aus Gutmenschen bestehen, die sozusagen sich so ein bisschen von dem Boulevard abgewandt haben, und dann die anderen, die gerne Boulevard lesen und so weiter. Wie ist das? Medienkritik ist ja derzeit en vogue, und dieses Stück wurde ja auch rezipiert immer wieder mit tolle Medienkritik und endlich den Boulevardjournalismus mal ein bisschen dekonstruiert. Für mich, ich habe das gestern gesehen hier in Erlangen, ist es eher so eine Zuschauerkritik eigentlich. So wie eben, wie ich es beschrieben habe. Die einen, die lachen.
Die passen zusammen, ja. Die einen sind ja nichts ohne die anderen. Also was die Medien sagen oder was die Bildzeitung schreibt, muss ja auch jemand lesen. Und das ist natürlich eine Sache, die sich immer hin und her schaukelt und hochschaukeln kann. Es ist ja so, dieser Typ auf der Bühne, der sagt den Zuschauern ja eine ganze Menge, ja, und gibt ihnen aber immer die Möglichkeit, weil die vierte Wand im Theater hat man normalerweise vier Wände, die vierte Wand ist offen. Und der gibt denen immer die Möglichkeit, was zu sagen. Die sagen aber nichts. Und wenn sie nichts sagen, macht der weiter und spinnt weiter, und am Ende sehen sie, wo sie gelandet sind. Medienkritik en vogue, weiß ich nicht. Es ist so, das Stück ist ja schon ein Jahr, ich spiele das jetzt schon ein Jahr.
Ich dachte jetzt an Stefan Niggemeier, der jetzt wieder einen neuen Blog irgendwie gestartet hat.
Das ist verrückt, richtig. Niggemeier, klar. Aber Niggemeier hat ja schon ewig Blogs und Bildblogs. Und
klar.
Aber der übrigens ist ein netter Kerl. Der ist netter privat, als er schreibt. Auf jeden Fall.
Erzählen Sie was über Stefan Niggemeier.
Lacht er auch?
Niggemeier habe ich noch nie lachen sehen. Nein, noch nie. Aber ich sehe ihn ja auch nicht täglich. Jedenfalls ist es so, wir hatten mit dem Stück Glück, weil wir haben es gespielt, und die Aktualität, die kommt dazu. Wir haben schon vor einem Jahr, von Gutmenschentum gesprochen. Jetzt ist es plötzlich Wort des Jahres.
Unwort.
Natürlich. Unwort. Ja, und die ganze, sagen wir mal, Flüchtlingsthematik, die jetzt sehr massiv da ist, oder die Anschläge weltweit, IS-Terror. Während wir das Stück spielen, ist das eigentlich noch mehr zum Thema geworden, und deswegen ist dieses Stück jetzt plötzlich so aktuell.
Spielt sich das Stück anders seit Silvester?
Es spielt sich anders seit Silvester, und wir hatten ja in Köln diese Vorkommnisse am Bahnhof, die uns alle sehr, sehr verunsichert, auch gerade uns Eltern, ich spreche auch manchmal mit Leuten drüber, also mit Jungs drüber, die keine Kinder haben und so. Und wenn du Kinder hast, dann machst du, also die Sorge ist viel, viel größer. Ja? Also ich kann für mich selber verantwortlich sein und wenn es so sein soll, dass ich irgendwo bin, wo irgendwas passiert, bin ich dafür selber verantwortlich. Aber wenn du Kinder hast, ist das echt hochproblematisch. Das Stück spielt sich anders. Ich habe auch in Köln bei den Vorstellungen, habe ich die Bahnhofsthematik mit reingenommen. Und der Autor Johannes Kram war der Meinung, man sollte sie nicht explizieren, sondern man sollte, das Stück würde sich das selber schon erzählen, Leute kommen selber drauf. Dann habe ich es in Köln wieder rausgenommen am zweiten Abend und man merkt, es braucht es gar nicht. Man muss die Leute nicht mal drauf stoßen. Die Leute haben Selbstfantasie und entwickeln die Fantasie im Kopf und kommen dann selbst.
Na klar, weil ja den Medien, weil vielen Journalisten vorgeworfen wurde, dass sie nach Köln manche Dinge nicht gesagt haben, bewusst verschwiegen haben. Und Marco erklärt uns ja ganz am Anfang, dass eben manche Dinge weggelassen werden, manche Dinge nicht gesagt werden. Woher nimmt denn Marco, Boulevardjournalist, seine Legitimität zu sagen, ich bin derjenige, der euch sagt, das, was euch interessiert, das, was ihr wissen müsst?
Das kann er ja seinen Job gar nicht machen. Also der, und ich meine ja jetzt auch, wir explizieren ja nicht, wer das ist, aber es ist schon die Bild-Zeitung. Es ist nicht irgendein Boulevardblättchen, es ist auch nicht nur Springer, sondern es ist die Bild-Zeitung. Und da geht es gibt immer eine politische Agenda. Und du als Bild-Zeitungs-Boulevardjournalist musst du halt, ich sag mal, ein bisschen lax so drauf sein, sonst kannst du den Job gar nicht machen. Das Lustige ist, die haben ja alle drin gesessen, auch im Stück. Und manchmal sitzen die in Hamburg, sitzt einer drin. In Berlin sitzt einer drin, in Köln vom Boulevard. Die alle kommen hinterher zu mir und sagen, ja, ich weiß schon, du hast mich gemeint. Ja, ihr meint mich. Natürlich, ihr habt das auf mich mir auf den Leib geschrieben. Jeder meint das auch noch. Das Schlimmste ist, wenn die Bild-Zeitung dann auch Kritiken schreibt. Und wenn die dann schreiben, dass das ein kritisches Stück ist, aber dass der auch sehr sympathisch ist. Und dieses Arschloch auf der Bühne ist ja noch kein Fatz sympathisch. Ja.
Da kann man sich dann auch nicht mehr wehren.
Aber sind die dann auch sympathisch ihnen gegenüber, diese Journalisten, die dann nachher auf sie zukommen?
Das kannst du nicht. Ich habe mit Rotzlöffeln Interviews gemacht, ja. Nicht nur heute. Und es ist trotzdem was Fantastisches rausgekommen. Ich habe mit wahnsinnig netten Spiegeljournalisten gesprochen und die haben mich in Grund und Boden gemauert. Also da kannst du nicht davon ausgehen, wie ist der phänotypische Erscheinung und was ist lässt das Rückschlüsse darauf, was er hinterschreibt. Mir hat das Stück nur so toll gefallen, weil ich habe es gelesen. Johannes Kram ist ein Insider, der war jahrelang Manager von Guido Horn. Und ich habe es gelesen und gesagt, das ist ein tolles Stück, das ist eine tolle Figur. Es ist jetzt nicht nur Bashing, sondern es ist auch dramaturgisch toll und für einen Schauspieler eine tolle Übung und Arbeit, weil diese Figur ja alles durchmacht und weil die ja Höhen und Tiefen hat und zusammenbricht und wieder aufsteht. Und am Ende muss der auch wieder aufstehen, weil das ist ja das, was uns jeden Tag da beim Boulevard entgegenkommt.
Sonst wäre es nicht real, ja genau. Aber neben dieser ganzen Kritik und Medienrezension, kann man sagen, hat dieses Stück auch einen sehr poetischen Punkt, finde ich. In dem Moment nämlich, wo der Boulevardjournalist sozusagen am Höhepunkt ist. Es ist kurz vor der Pause und da sagt er eben, er spricht ja von diesen großen Tagen. Großen Tagen wie heute. Er hat eben gerade an diese junge Künstlerin eben den Fotografen vorbeigeschickt. Sie hat sich dazu bereit erklärt, dann doch die Privatfotos zu machen. Und dann spricht er von diesen großen Tagen, an die man sich sozusagen erinnern kann. Und von denen hat man nur, wie viel? 5, 10 im Jahr? Haben Sie große Tage gehabt im letzten Jahr? Oder vielleicht schon dieses Jahr?
Also bei ihm, wenn er das sagt, finde ich das natürlich ziemlich arm. Also große Tage daran festzumachen, dass man ein Mädchen dazu gebracht hat, unter Zugeständnissen auf die Seite 1 zu kommen.
Was ist denn für Sie ein großer Tag?
Für mich ist ein großer Tag. Ein großer Tag ist, wenn ich was mache, was neu ist beispielsweise. Oder wenn ich, Sport ist für mich ein großer Tag. Sport ist immer gut. Ich muss jeden Tag Sport machen, eine Stunde. Ich bin da doch schon sehr bescheiden, wie man merkt, was große Tage angeht.
Aber dann nicht Skispringen.
Skispringen gucken, das Tolle an dem Umstand, Skispringen zu gucken, ist, dass man Zeit hat, Skispringen zu gucken. Das ist das Tolle. Ja? Und das macht einen großen Spaß.
Das ist so wie Radsport, hat was sehr Kontemplatives, ne?
Das ist einfach. Aber ich war im letzten Jahr viel kiten zum Beispiel und ich war viel auf Meer mit dem Schirm und mit dem Board. Auch Situationen, die oftmals ein bisschen schwierig waren, wo du dann denkst, ach scheiße, jetzt. Keiner weiß, wo du bist und du kommst nicht zurück. Und wenn du es dann aber doch geschafft hast, hast dich und das Material sicher an den Strand gebracht, das ist dann für mich ein großer Tag.
Ein Tag auf der Bühne, ist das ein großer Tag?
Nee. Irgendwie... nicht so richtig. Ich bin nicht so ein, ich bin niemand, der das so genießt. Also ich bin auch
das
kein.
Das können Sie mir nicht verklickern.
Es ist wirklich nicht. Nee. Ich genieße das. Also es ist nicht so, dass ich es genieße. Also manchmal denke ich, oh, jetzt, das hast du, manchmal habe ich das Gefühl, ich liege drauf auf der Rolle oder auf der Figur, dann habe ich das Gefühl, gut, jetzt läuft's gut, jetzt ist es gut, du liegst drauf und du bist da und du bist nicht irgendwo, du verpisst dich nicht innerlich und sagst, scheiße, jetzt stehe ich hier in Erlangen und eigentlich bin ich gar nicht da, ja, weil eigentlich mache ich nur meinen Job und das ist doof. Und wenn du das Gefühl hast, du bist drauf und du variierst auch noch, du hörst dir neu zu, du hörst auch Sachen neu und bringst Sachen neu, dann bin ich mit meiner Arbeit in Anführungsstrichen zufrieden und dann freue ich mich.
Wie haben Sie es dann geschafft, so lange bei der Wochenshow dabei zu sein, wenn das immer wieder das gleiche Format war? Wenn Sie jetzt sagen, es ist wichtig, immer wieder das Neue zu überdenken, immer wieder was Neues zu machen. Wie schafft man es dann da, immer wieder eine große neue Wochenshow zu machen?
Also weil die Wochenshow ja immer eine Reaktion auf das war, was gerade in der Woche passiert ist. Das heißt, wir mussten ja jede Woche eine neue Sendung machen. Wir konnten ja nicht einfach Sketche spielen, die ein Amerikaner geschrieben hat oder ein Engländer. Und dann war ich ja, ich war 7 Jahre dabei. Und die Kollegen der ersten Wochenshow-Familie, die gingen dann weg, machten was anderes. Und dann kamen neue dazu. Und ich hatte ja damals... Ich habe 1985 eine Video-Hitparade gemacht in Deutschland, die hieß Formel 1. Ja. Und da bin ich nach einem Jahr weg. Also nach 40 Sendungen habe ich nur gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich will was anderes machen. Ich will da nie mehr und ich bin auserzählt und so weiter und so weiter. Und dann da bin ich weg. Und jetzt bei der Wochenshow habe ich gesagt, da mache ich jetzt das Licht aus. Ja, egal was passiert, ich mache den Schalter aus. Und das habe ich auch gemacht.
Also Sie hatten Spaß auch daran, die Sendung dann selbst zu beerdigen.
Oder
so ein bisschen stolz?
Ja, stolz ein bisschen, ja. Aber es hat dann irgendwann, hat es nicht mehr gestimmt im Sender. Der Sender hatte nicht mehr die Kohle dafür, die er gebraucht hätte. Und also heute wäre keine Wochenshow mehr möglich. Mhm. Weil alles, was, wenn wir jetzt, da springt wieder gerade einer, diese über 200 Meter, das ist doch toll. Also das Fernsehen, was wir jetzt gerade sehen, das Skispringen, wir alle sagen, das lineare Fernsehen ist tot, ja. Und deswegen entscheiden wir uns auch für Amazon oder für Netflix, weil du kriegst gar nicht mehr so viele Leute vor den Fernseher.
Ja, ja. Aber
du kannst auch keine Serien machen. Wir haben jetzt gerade wieder gesehen, das Erste hat versucht, eine Serie zu machen, die Stadt und der irgendwas.
Die Stadt und die Macht.
Richtig.
Aber der Titel, das letzte Wort des Titels ist ja immer so ein bisschen schwierig bei Ihnen.
Ja, die Stadt und der irgendwas, ja. Hat kein Mensch gesehen, ne? Weil die Leute gucken keine Serien mehr. Selbst das lineare Publikum guckt nicht mehr.
Aber naja, also ich zähle ja auch zum Beispiel nicht rein, weil ich habe es nicht linear geguckt. Ich habe jetzt die erste Folge gestern Abend dann halt geguckt.
Ja, oder genau.
Also
genau.
Man muss anders zählen. Man kann schon viele Leute zusammenkriegen.
Das wird ja nicht gezählt. Aber nicht jeder ist eben halt in der Lage, einen Computer anzuschmeißen und sich das oft in der Mediathek nochmal reinzutun. Aber wie gesagt, daher ist die Wochenshow, eine Wochenshow wäre so nicht mehr möglich, weil du hast gar nicht mehr die Leute, die am Fernsehen sowieso da sind und die das gleiche Wissen haben. Es ist viel diversifizierter und deswegen ist für so ein resümierendes Format, das ist schwer.
Wie die Heute-Show.
Die gibt es lange, das ZDF hat lange dran festgehalten. Die Heute-Show, das wissen wir alle, wäre sie bei Sat.1 oder bei RTL gelaufen, wäre sie nach 2 Sendungen weg gewesen. Oder nach 5 oder nach 10. Aber das ZDF hat gesagt, wir haben eh nichts anderes, machen wir es weiter. Und das ist ja ein großer Erfolg mittlerweile geworden. Ja?
Früher, kann ich mir vorstellen, haben Sie eben auch bei der Wochenshow bestimmt ihre alten Sendungen angefangen irgendwann zu archivieren, haben dann irgendwie VHS-Tapes gehabt.
Meine Mutter.
Oder ihre Mutter. Hatte die Tapes noch?
Meine Mutter sagt immer, ich werde jetzt 90, Junge, was mache ich mit den ganzen Bändern?
Ist irgendwann der Moment gekommen, wo man sich deren entlegen muss, oder?
Ich werde die natürlich erben und ich habe noch drei komplett verpackte Videorekorder bei mir zu Hause stehen. Die sind komplett verpackt, in so Alukisten. Mhm. Das heißt, die kann ich dann immer, können meine Kinder und Kindeskinder irgendwann immer noch anschmeißen und können das. Aber eine Freundin hat auch alles digitalisiert. Eine Freundin aus Stuttgart hat alles digitalisiert von mir und Bastian Pastewka und irgendwann sagt sie, sie hat noch 2, 3 Sachen und dann übergibt sie uns riesige Festplatten, die wir dann aber mit nach Hause nehmen können.
Also Sie sammeln nichts über sich, aber sammeln Sie überhaupt irgendwas? Teesorten?
Ich trinke nur grün. Ich trinke nur Sencha, grünen Sencha. Also ich trinke nur einen einzigen Tee. Und die erst jeden Tag. Ja. Ich sammle auch nicht Käse, ich esse nur Gouda. Nichts. Und ich war mal Numismatiker und dann, also Numismatiker ist sowas wie Philatelist und ich habe immer noch Münzen und die Münzsammlung ist bei meinen Eltern noch. Ich habe zum Beispiel von 1969 von der Mondlandung habe ich so eine kleine Goldmünze.
Großartig.
Also, und wenn ich irgendwann mal keine Kohle mehr habe, dann verfresse ich die bei Meckes.
Aber ich, um nochmal auf diese Bänder zurückzukommen, Sie sammeln die jetzt vielleicht nicht, aber haben Sie sich die mal angeschaut?
Nein.
Nie?
Nee, ich schaue nie Sachen von mir. Manchmal kommen meine Kinder und sagen, guck mal. Und sage ich, ja, das war da und da und da und da. Nee, ich schaue nichts. Ich
schaue Warum? Weil es Ihnen peinlich ist?
Nein. Nein, weil ich... Nein, aber so bin ich ja noch nicht drauf. Soll ich mich abends hinsetzen und soll mir so, ah, da springt wieder einer. Siehst du, das ist aktuell. Ja, der springt das ist jetzt gerade. Jetzt springt er.
Das ist doch ein altes Tape Meter. Auch wieder.
Ja. Nein, aber es kann ja, die Werbung ist neu. Die Firma gab es vorher noch gar
nicht. Nein, aber ihr scherzen sie so rum, na klar. Weil, aber es kann doch so einen Moment der Melancholie kurz geben. So. Wie war das so?
Stellen Sie sich nicht ein. Sie stellen sich nicht ein. Ich bin auch keiner, der, ich gucke nicht so gerne zurück und ich gucke lieber neue, was passiert, neue Sachen. Also vorgestern war ich beim WDR und habe, es gibt 60 Jahre WDR und habe in einer Greenbox alle die 60 Jahre WDR-Sendungen kommentiert und so. Dann denke ich mir immer, ach, Mensch, Klim Bim und ja, das waren die ersten Frauen, die ich nackt gesehen habe in meinem Leben und so weiter. Und da erinnere ich mich dran. Aber das sind eher, sagen wir mal, Erinnerungen, die unabhängig sind von meiner eigenen Fernsehkarriere.
Wenn Sie jetzt wieder 23 wären und Ihre allererste Show moderieren würden, was würden Sie machen?
Nicht linear.
Also überhaupt.
Ja.
Es ist ja alles schon, wir hatten ja das Glück, ich hatte das Glück mit 23, also wie Mozart. Wir fragen, wenn Mozart heute käme, wird wahrscheinlich keinen interessieren, was es alles schon gab. Und als ich 23 war, gab es viele Sachen noch nicht. Es gab den Umgang mit den Medien, also den Umgang mit dem Medium Fernsehen, den ich ja und meine Generation, wir haben das ja gebrochen. Also ich habe natürlich viele Ideen in der Schublade. Ich schreibe gerade eine Serie mit einem Autoren zusammen, eine Serie übers Kiten beispielsweise, aber die spielt auf einer Insel, wo ich immer bin, wo eigentlich nichts ist und plötzlich ich habe da einen Surfshop und plötzlich kommt so eine Kitebude da rein und dann geht's los. Aber eine Show, da muss ich sagen, habe ich im Moment, ja, ich würde gerne, aber das macht keiner. Ne? Ich würde gerne Poetry Slam Sendung machen, weil ich liebe Poetry Slam. Ich glaube, wir haben unfassbar tolle Nachwuchsleute im Poetry Slam bei uns in Deutschland. Das ist aber so eine Sache für die Bühne, dass man sie ins Fernsehen gar nicht übersetzen kann. Und ich sitze dauernd in Poetry Slams und überlege, wie könnte man das fürs Fernsehen machen? Und mir fällt nichts ein. Und ich hätte gern diese Idee, das fürs Fernsehen zu machen und es dem Fernsehen auch noch zu verkaufen. Und damit die nicht sagen, oh, das ist ja sowieso nur ein Internetphänomen, da interessiert sich ja keiner für.
Ja, aber Herr Lück, das ist doch ideal. Da könnten Sie Ihre Kinder und alle anderen auf den Couches auch erreichen, endlich über YouTube.
Ja, das wäre gut. Also ich hätte nochmal Lust, nochmal so eine neue Generation aufzumachen. Ne? Weil früher flogen mir ja die Schlüpfer zu, ne? Das ist klar. Und heute fliegen mir auch die Schlüpfer zu, aber die Damen sind Ende 50 und dann überlegt man sich. Also nein, ich hatte das Glück, ein paar Generationen. 85 habe ich die jungen Leute erreicht, 96 mit der Branche habe ich wieder die jungen Leute erreicht. Nochmal wieder die jungen Leute erreichen, wäre gar nicht schlecht mit so einer coolen Geschichte. Ich würde dann aber diesen Poetry Slam nicht alleine machen, sondern mit einem jungen Typen dabei.
Bevor wir jetzt sozusagen vor dem Fernseher fast einschlafen, ja, weil Skispringen schon länger vorbei ist,
ja,
vielleicht noch die letzte Frage. Sie dürfen jetzt ultimativ der Bild tatsächlich die Schlagzeile an den Kopf werfen, die gerne zu Ihrem Todestag getitelt werden soll.
Auf Seite 1 zu meinem Todestag.
Ja.
Dann würde ich sagen, ältester Deutscher stirbt bei hemmungslos geilem Sex mit 30 Jahre jüngerer Geliebte. Jennifer Lawrence, Doppelpunkt, 85, Klammer auf, Klammer zu. Ich hatte mit Ingolf den besten Sex meines Lebens.
Ironiefrei ging es wohl nicht. Vielen Dank, Ingolf Lück.
Dankeschön.
Seite 1 von Johannes Kram mit Ingolf Lück können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sehen im Februar, März, April in Köln, im März in Berlin und im April in Bielefeld, Ihre Heimat.
Ja, da wird es besonders schwer. Der Prophet im eigenen Land.
Ja, genau. Geben Sie auf sich Acht.
Mach Tschüss. Ich dir auch, danke. Jetzt springt er wieder. Da. Oh. Boah. Hast du das gesehen, was er gesprungen ist? So geil, ist ja geil. 2,28 Meter. Ja, leider ist es ein Ösi. Ach, wir schaffen es nicht mehr. Wir müssen da irgendwas rankommen.
Das war Cosmo Sheldrake, der seine Anleitung zum Erfolg namens Rich zu Gehör brachte. Und dann ist man also reich und sexy und schwuppsdiwupps kommen diese ganzen Celebrity-Journalisten und meinen, einem jetzt unbedingt kluge Fragen stellen zu müssen.
Gibt's eigentlich eine Frage, die Ihnen in noch keinem Interview gestellt wurde, die Sie aber eigentlich ganz gerne mal beantworten würden?
Ja, zum Beispiel, ich bin noch nie gefragt worden, was hast du für eine Schuhgröße oder so. Und da kann ich jetzt sagen, 42 ein Drittel wäre das so ungefähr.
Oh, das ist aber sehr speziell.
Jannik, schauen Sie mal da drüben, der Moritz, der Hartmann, der fuchtelt da ganz wild mit den Armen rum auf der anderen Seite der Scheibe.
Was will der?
Ich fürchte, der hat wieder so einen Beitrag vorbereitet über Theater, Performance, irgend so ein Ding, was kein Mensch versteht.
Na gut. Hartmann, wir gehen den Äther für Sie frei.
Danke sehr.
Ich habe echt keinen Bock mehr auf diese ganzen Flyer, Altpapier, grellbunten Werbescheiß, der einem überall in der Stadt in die Hand gedrückt wird. Hier ein Gutschein, an der nächsten Straßenecke Werbung für ein Benefizkonzert. Jemand möchte dir ein Zeitungsabo andrehen oder möchte, dass du Geld für bedrohte Eisbären oder für irgendein Brunnenprojekt in Afrika spenden sollst. Als wenn Thibaut und Yannick mich für diese Radiosendung vernünftig bezahlen würden. Aber manchmal erlebt man doch noch Überraschungen. Letztens drückt mir jemand einen giftgrünen A6-Zettel in die Hand. Ich denke erst, es handelt sich um die 12. unnütze Werbung, aber vielleicht doch nicht, denn da steht...
Hier zum Donnerwetter, bei meiner grünen Rotze, ich bin doch nur wahrhaftig dick genug.
Also ich könnte ja schon noch ein bisschen Winterspeck gebrauchen.
Dann geht es noch um ein Phänomen der besonderen Art, das wir auch beide schon in Natura erlebt haben.
Ich halte inne und gehe zurück zu der jungen Frau, die in der Kälte die Zettel austeilt. Hallo, was machst du hier?
Ich verteile für die Kunsthalle für den Künstler Sadar Nafif Prospekte oder Zettel.
Sadar Nafif, ein Künstler also. Und die Kunsthalle Wien steckt da auch mit drin. Werbung für eine Ausstellung? Eher nicht, denn auf dem Zettel stehen nur diese paar Zeilen über die Rotze. Da ist gar kein Hinweis auf eine Ausstellung oder so. Nur weiter unten, ganz klein geschrieben, steht eine bibliografische Angabe. König Ubu von Alfred Jarry. Um zu erfahren, was das soll mit diesen Zetteln, muss ich wohl den Künstler anrufen, der das fabriziert hat. Sadar Nafif. Er ist Franzose und lebt und arbeitet in Berlin. Zufälligerweise habe ich sogar seine Telefonnummer. Praktisch, oder?
Hallo?
Das Drama König Ubu, ein Hauptwerk des absurden Theaters, führt die Auswüchse von Macht und Gier vor Augen.
Das absurde Theater ist eine Strömung des Theaters des 20. Jahrhunderts, die die Sinnfreiheit der Welt und den darin orientierungslosen Menschen darstellen will.
Deshalb gibt es in diesen Dramen meist keine nachvollziehbare Handlung. Alles absurd und chaotisch. Und Sadar Nafif macht alles noch chaotischer, indem er den Dramentext von Alfred Jarry in 700 Teilabschnitte zerlegt, die er auf Flugblätter gedruckt im öffentlichen Raum verteilen lässt.
Die Idee ist, mit dem Propagandamotiv zu spielen. Propaganda kann entweder kommerziell oder politisch sein. Das Motiv ist also das Verteilen von etwas durch Flugzettel. Aber das Besondere an der Sache ist, dieses Buch König Ubu zu verwenden.
Play Opposite ist der Name der Kunstaktion. Sie fand im Rahmen der Ausstellung Politischer Populismus der Kunsthalle Wien statt. Play Opposite bedeutet so viel wie den Einsatz geben oder den Gegenpart spielen. Afif lädt also die Passanten auf der Straße dazu ein, mitzumachen, zu antworten, weiterzudenken oder zu fragen.
Die Leute werden dort auf der Straße mit der Wirklichkeit konfrontiert. Die Leute müssen sich in dem Moment auf der Straße wirklich fragen, was das ist, woher das kommt, warum und so weiter. Aber sie können den Flugzettel natürlich auch einfach als ein Objekt wahrnehmen, wie ein UFO zum Beispiel.
Und welche Fragen stellen sich die Leute auf der Straße?
Ich habe einen grünen Zettel bekommen und ich weiß nicht, wer Vater Ubu ist.
Das weiß ich ja auch immer noch nicht. Viel mehr als den Namen des Dramas kenne ich auch nicht. Und was hat jetzt dieser König Ubu aus dem Drama mit Propaganda zu tun? Kann man irgendeine Parallele ziehen zu Politikern von heute? Oder ist Afifs Methode, einen Dramentext mittels Flugblättern unter die Leute zu bringen, einfach nur eine neue Form, ein Stück zu inszenieren? Das Stück wird extrem zerfetzt und auseinandergenommen. Aus dem absurden Stück werden viele kleine absurde Stücke.
Aber gleichzeitig ist es eine symbolische Idee zu versuchen, den Text in der Stadt zu verstreuen und dabei das einfache Mittel der politischen oder kommerziellen Propaganda zu verwenden.
Keine neue Inszenierungsmethode, sondern eher eine Metapher, ein Symbol? Das ist mir irgendwie zu meta. Ich meine, theoretisch könnte ich ja das Stück wieder zusammensetzen, wenn ich all die anderen Leute mit den anderen grünen Zetteln finde. Wir halten uns ja immerhin alle in derselben Stadt auf. Also worauf warte ich noch? Ich starte eine Facebook-Gruppe, Wer ist König Ubu, lade alle meine Freunde ein, drucke Plakate und hänge sie überall in der Stadt auf. Wenn sich alle Leute mit dem grünen Zettel bei mir melden würden, dann können wir das Drama rekonstruieren. Oder zur Not setzen wir ein paar Zettel, die wir zusammenbekommen haben, zu einem neuen Stück zusammen. Und vielleicht kommen wir damit ja auch ganz groß raus mit dem neuen Text und schreiben ein neues Standardwerk. Sowas richtig postmodern 2016-mäßiges. Wäre ja nicht das erste Mal, dass in Wien Weltliteratur geboren wird.
Danke, Moritz. So, Dille, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Ausflugs auf The Other Side. Merci an die ganze Mannschaft.
Unserem Chefsprecher Moritz Hartmann und seiner rechten Hand Ruschan Aslan und seiner linken Hand Malte Andritter.
Die Sendung Thibaut?
Die gibt es natürlich wie immer zum Nachhören auf unserer Internetseite detektor.fm.
Geben Sie auf sich acht. Salut, ihr Fraternité. Wir suchen uns, wir hören uns am 27.
Februar. Wir versuchen wieder. Uns wieder zu hören.
Und bis dahin gilt eine einzige Maxime: niemals, niemals locker lassen. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade?